Podcast.
Moin, ich bin Mathis.
Moin, ich bin Leonard. Im Kontext unseres Seminarfachs Tod und Sterben beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit der systematischen Ermordung von körperlich und geistig behinderten Menschen im Zuge des Nationalsozialismus.
Unsere Absicht, neben der Aufrechterhaltung der Erinnerungskultur durch eine Aufarbeitung des grausamen Themas und der Grausamkeit des NS-Regimes, ist eine Greifbarmachung durch regionalen Bezug und eine lebhafte Erzählung des Historikers.
Zunächst informieren Mathis und ich euch über die Hintergründe zur Aktion T4 und deren Ablauf und Durchführung in der Zeit von 1939 bis 1941, wobei wir einen Experten geladen haben, der fachlich über die oldenburgischen Krankenmorde in der Heil- und Pflegeanstalt Wehen informiert.
Die Aktion T4 wurde nach dem Sitz der Zentraldienststelle Berlin benannt, die sich in der Tiergartenstraße 4 befand. Die Aktion beginnt mit einem Brief Hitlers im Oktober 1939 an den Leiter der Kanzlei des Führers Philipp Bohler und seinen Leibarzt Karl Brandt, in dem Hitler sie mit der Organisation und Durchführung beauftragte. Der Brief Hitler wurde jedoch auf den 1. September zurückdatiert, um die Ermordungsaktion mit dem Krieg gleichzusetzen.
Die Ursprünge der Idee der Vernichtung unwerten Lebens gehen auf den österreichischen Psychologen Adolf Joos zurück, der den Wert des Menschenlebens am Ende des 19. Jahrhunderts definiert, wobei der erste Faktor der Wert für den betreffenden Menschen selbst sei, also die Lebensfreude und Leid, und der zweite Faktor der Nutzen für die Gesellschaft. Zu Beginn der Weimarer Republik werden diese Thesen von Karl Binding, Rechtswissenschaftler, und Alfred Hoche, Psychologe, fortgeführt, indem sie diese in ihrer Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens weiterverarbeiten.
Bevor die Aktion T4 selbst durchgeführt wurde, wurde bereits 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet. Dieses Gesetz beinhaltete eine Sterilisierung von physisch und psychisch kranken Menschen. Das NS-Regime sah vor, dass schwerkranke Menschen sich nicht mehr fortpflanzen sollten. Ab 1935 wurde zu dem Gesetz auch hinzugefügt, dass schwangere Frauen innerhalb der ersten 6 Schwangerschaftsmonaten ihre Schwangerschaft beenden können, wenn der Fötus erbkrank sei. Zudem wurde 1935 auch das Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes verabschiedet. Das Gesetz sagte aus, dass schwerkranke und behinderte Menschen nicht mit gesunden Menschen heiraten durften.
Anfangs wurde die Ermordung noch zentral organisiert, das heißt, dass die Tötungen von den jeweils zuständigen Institutionen geplant und durchgeführt worden sind. Zum Beispiel war die gemeinnützige Krankentransport GmbH für den Transport und die Verlegung der Opfer in die Zwischenlager und Tötungsanstalten zuständig. Die Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten hingegen war für das Auswählen der Opfer verantwortlich. Zum einen dienten die Zwischenlager zur Verschleierung des Endziels, sodass beispielsweise begleitendes Pflegepersonal nicht den Aufenthaltsort während der Ermordung des Opfers erfuhr. Zum anderen wurde so eine Überfüllung der eigentlichen Tötungsanstalten vermieden. Nachdem die eingelieferten Menschen aufgenommen wurden, also es wurden beispielsweise Fotos erstellt, die Betroffenen wurden gewogen und entkleidet, wurden diese in einer Gaskammer mit Hilfe von Kohlenmonoxidgas ermordet, wobei die Duschköpfe zur Täuschung der Opfer in den Räumen vorhanden waren. Der zuständige Arzt ließ das Gas ca. 20 Minuten einströmen, wobei die Leichen im Nachhinein in den Krematorien verbrannt wurden, wobei jede Tötungsanstalt eigene Jener besaß.
Die Ermordung war systematisch geplant. Damit kein Verdacht geschöpft wird, dass eine Ermordung stattfand, wurde die Todesursache und die Akte eines Ermordeten verfälscht. Beispielsweise wurden im Vorhinein Operationsnamen festgestellt, um die Glaubwürdigkeit der verfälschten Todesursache zu verstärken. Der Tod war allgegenwärtig, somit wurden die Tode kaum hinterfragt. Falls es jedoch zu einer Hinterfragung kam, wurden die Angehörigen durch die herrschende Aktenverschiebung in die Irre geführt. Da Krieg herrschte, kam es auch dazu, dass Angehörige der Opfer froh über den Tod waren, da so das Leid der Person beendet wurde und zudem die damalige grausame Zeit nicht mehr miterlebt werden musste. Zudem wurden den Leichen wertvolle Gegenstände wie zum Beispiel Zahngold entfernt. Des Weiteren wurde auch sorgfältig geplant, welche Anstalten für die Aktion T4 in Frage kämen und nutzbar sind. Letztendlich wurden 6 Tötungsanstalten genutzt, und zwar Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnstein, Bernburg und Hadamar.
Nun stellt sich die Frage, wer zu den Opfern zählte und nach welchen Kriterien die sogenannten T4-Gutachter, welche dafür anerkannte Ärzte waren, die Opfer auserwählten. Ein Auswahlkriterium war zum Beispiel das Vorhandensein einer bestimmten geistigen Erkrankung, zum Beispiel Demenz oder Epilepsie. Aber auch Menschen, die schon länger als 5 Jahre in einer Heilanstalt waren, wurden ermordet. Oder Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit hatten oder nicht dem Rassengesetz entsprachen. Hier sollte zunächst auch noch ergänzt werden, dass es aber auch Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die unter starken posttraumatischen Belastungsstörungen litten, ebenfalls ermordet wurden.
Die Aktion T4 wurde unter dem Namen Euthanasie getarnt, um sie nach außen positiv darzustellen. Der Begriff Euthanasie stammt aus dem Griechischen und bedeutet guter Tod. Als Begriff ist die Euthanasie heutzutage in Deutschland nicht mehr wertneutral und kann somit nicht mehr genutzt werden. Aus Sicht der Nationalsozialisten kam die Ermordung einem Gnadentod gleich. Da aus der Rassenhygiene und Eugenik hervorging, dass man die menschliche Rasse verbessern müsse. Eine Verbesserung geschehe, indem Erbkrankheiten ausgelöscht werden würden. Des Weiteren steht dies in Verbindung mit der Rassenlehre und der Ideologie der Nationalsozialisten. Aus dieser geht hervor, dass nur die arische Rasse rein und qualitativ hochwertig sein müsse. Denn so lasse sich eben jene Verbesserung erzielen.
Nachdem es einige Proteste gegen die Aktion T4 von Seiten der katholischen Kirche, beispielsweise vom Bischof Clemens August Graf von Gallen, gab, stellte Hitler die Aktion T4 am 24.08.1941 offiziell ein, indem er den mündlichen Befehl an Brandt und Boder gibt, die Aktion zu beenden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind ca. 70.000 Menschen der Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. Das Euthanasieprogramm wird jedoch nicht eingestellt, sondern dezentral weitergeführt, indem in den einzelnen Pflege- und Heilstätten den Betroffenen Schlafmittel in hoher Dosis zugeführt werden oder ihnen die Nahrung entzogen wird. Außerdem wurde in 3 der 6 Tötungsanstalten in der Zeit von 1941 bis 1944 die Ermordung von kranken und nicht mehr arbeitsfähigen Juden vollzogen.
Auch in der Umgebung der Wesermarsch kam es zu den dezentralen Ermordungen in Heil- und Pflegestätten. Aufgrund dessen haben wir den Experten Dr. Ingo Harms, einen Historiker, der sich mit der Forschung zur Medizingeschichte im Dritten Reich befasste, eingeladen. Nun folgt ein Beitrag seinerseits zu der alten Nerven- und Heilanstalt in Wehnen.
Gedenkstätte Wehnen, ein historisch-politischer Bildungsort. Jahrzehntelang galt die Heil- und Pflegeanstalt Wehnen als eine Klinik, die sich den NS-Euthanasieverbrechen entziehen konnte. Erst eine Forschungsarbeit von 1996 brachte die Wahrheit ans Licht. Wehnen war ein Zentrum der kranken Morde. Als im Jahr 1939 die Ärzte um Hitler mit der Krankenmordaktion T4 begannen und überall im Deutschen Reich graue Busse auftauchten, um Patienten abzutransportieren, die in Gaskammern getötet wurden, war Wehnen die einzige Anstalt, in der die Busse nicht auftauchten. Der Grund war, dass hier schon seit langem ein Massensterben herrschte. Woran gingen die Patienten zugrunde? Ihre Lebensmittelversorgung wurde immer mehr eingeschränkt. Immer weniger Geld wurde für die Verpflegung ausgegeben. Und von den eingekauften Vorräten verschwanden Lebensmittel tonnenweise in dubiosen Kanälen, wurden angeblich an die Volksgemeinschaft weitergegeben, landeten in den Haushalten der Ärzte, Pfleger und des Verwaltungspersonals, wurden verkauft. Die Patienten hungerten. Diese Lebensbedingungen herrschten auch im Gertrudenheim, einer Anstalt für Kinder mit Behinderungen, und in Kloster Blankenburg, einer Pflegeanstalt im Osten der Stadt Oldenburg, die 1937 zusammengelegt wurden. In Venen stieg die Sterblichkeit von 6% im Jahr 33 sprungweise auf 10%, 15%, 24% und im letzten Kriegsjahr schließlich auf 31%. Das bedeutet, im Jahr 1945 starb annähernd ein Drittel der Patienten, obwohl sie nicht mit körperlichen, sondern mit psychischen Erkrankungen aufgenommen worden waren. Die Hungermorde von Venen gehen auf ein oldenburgisches Landesgesetz von 1933 zurück. Der staatlichen Fürsorge wurde Vollmacht erteilt, die Versorgung der Kranken auf ein Maß abzusenken, das unvermeidlich zum Hungertod führen musste. Aus den eingesparten Pflegegeldern wurde Vermögen gebildet, um Großvorhaben zu finanzieren, wie das Freilichttheater in Burgholzberg, das Museumsdorf Kloppenburg und die Energieversorgung Weser-Ems. Verantwortlich für die Entscheidungen zur Hungereuthanasie waren die Landräte und Oberbürgermeister, da die Fürsorge bei den Kreisen lag. Doch auch Ärzte, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Diakone und Diakonissen, Verwaltungsleiter und Küchenpersonal waren an den Krankenmorden beteiligt. Als Hauptverantwortliche müssen natürlich die Ärzte gelten. Ihnen war das Wohl und die Pflege der Patienten anvertraut. Sie haben das Vertrauen missbraucht und Heilung in Tötung verwandelt. Keiner von ihnen stand je vor Gericht, doch sie gehören zur Tätergruppe. Und ihre Namen und Biografien werden in der Gedenkstätte dokumentiert. Trotz Unterernährung wurden die leistungsfähigen Patienten zu vielfältigen Arbeiten herangezogen. In der Landwirtschaft, beim Torfstechen im Moor, auf den Krankenstationen, in der Anstaltsküche und in den Haushalten der Ärzte dienten sie als kostenlose Arbeitskraft. Um ihre Leistungsfähigkeit zu sichern, erhielten sie höhere Zuteilungen, die den arbeitsunfähigen Kranken weggenommen wurden. Unter den Opfern finden sich auch zahlreiche ZwangsarbeiterInnen. Diese jungen Menschen wurden aus ihrer Heimat verschleppt, um in Oldenburg unter menschenunwürdigen Bedingungen sklavenähnliche Arbeit zu verrichten. Wenn sie seelisch erkrankten, zum Beispiel durch Heimweh, wurden sie in Venen eingewiesen, um ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Versagte die Therapie, zum Beispiel Elektroschocks, setzte man sie auf Hungerkost und ließ sie sterben. Ein Gräberfeld auf dem Friedhof in Venenofen erinnert an diese tragischen Schicksale. Träger der Gedenkstätte Venen ist ein von Angehörigen der Opfer gegründeter gemeinnütziger Verein. Das Gebäude der alten Pathologie ist als historisch-politischer Bildungsort eingerichtet. In Bild und Schrift werden die medizinischen Verbrechen wie Krankenmorde, Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen dargestellt. Ständig wird das Material den neuen Forschungserkenntnissen angepasst. Ein Bildungsprogramm führt Besuchergruppen in unterschiedlichen Lernstufen an die Themen heran. Zahlreiche Schulprojekte finden statt. Zwei davon wurden vom Bundespräsidenten prämiert. In einem über 4 Schuljahre laufenden Projekt gelang es Schülern der Freien Waldorfschule Oldenburg, ein vergessenes Gräberfeld von Kindern des Gertrudenheims, die in den 30er Jahren ermordet wurden, wieder herrichten und mit individuellen Grabsteinen versehen zu lassen. Eine Text- und Bildtafel gibt Informationen zum geschichtlichen Hintergrund. 3 dieser Kinder sind Stolpersteine im Eingangsbereich des Gertrudenheims gewidmet. Eine der wichtigsten Aufgaben der Gedenkstätte Venen ist es, betroffenen Familien Auskunft über das Schicksal ihrer ermordeten Angehörigen zu geben. Im persönlichen Gespräch erhalten die Nachkommen und Verwandten anhand der Krankenakte die medizinischen und historischen Informationen zum Verständnis der Geschehnisse. Wenn sie Familiengeschichten, Briefe und Fotos haben, die sie der Gedenkstätte zur Verfügung stellen, wird die Ausstellung um eine Biografie bereichert. So sind aus historischen Dokumenten und Familienerinnerungen mehr als 30 Lebensgeschichten entstanden. Ein Blick in diese Kladden genügt, um zu ermessen, welchen Leidensweg die Opfer der Krankenmorde zurücklegen mussten. Im Jahr 2001 erkannte die Landesregierung Hannover die historische Tatsache der Krankenmorde an und stiftete ein Mahnmal mit der Inschrift »Die Schwachen und Kranken zu schützen ist die Würde der Gesunden«. Seit 2007 gibt es auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof eine Erinnerungsstätte, ein Feld mit 1000 Findlingen. Die Steine können beschriftet werden und so jedem der Ermordeten ein individuelles Gedenken bewahren. Führungen in der Gedenkstätte Venen können durch einen Audioguide vor- und nachbereitet werden. Auf der Homepage gibt es einen Link zu diesem Guide, der die einzelnen Stationen der Ausstellung kommentiert und einen Weg zum Mahnmal und zur Erinnerungsstätte weist. Er ist per Smartphone aufzurufen. So wie die Heil- und Pflegeanstalt Venen einst als Landespsychiatrie diente, ist die Gedenkstätte Venen auf dem Gelände der Karl-Jaspers-Klinik heute eine Gedenkstätte für das ganze Oldenburger Land.
Zunächst kann also festgehalten werden, dass die Aktion T4, das Euthanasieprogramm der Nazis, einer der schrecklichsten Ergebnisse aus dessen Ideologie ist.
Abschließend bedanken wir uns recht herzlich bei Dr. Ingo Harms für sein außerordentliches Engagement bei diesem Projekt.
Nun seid ihr gefragt, liebe ZuhörerInnen. Kanntet ihr das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten? Fühlt ihr euch ausreichend aufgeklärt über dieses Thema der deutschen Vergangenheit? Schreibt es in die Kommentare.
Natürlich bedanken wir uns auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss,
bis zum nächsten Mal.